Hallo und herzlich willkommen zurück bei Agile Around the World und beim zweiten Teil der Folge zum Thema Entscheidungsfindung, nämlich dem zweiten Modul von Ask Dad zum Thema, wie entscheiden wir konkret in einer Gruppe. Viel Spaß damit und denkt dran, Ende des Monats bekommt ihr wieder eine ganz normale, reguläre Folge auf die Ohren am letzten Sonntag im Monat, so wie immer. Viel Spaß!
Dann lass uns doch auch gleich mal zum Modul 2 gehen. Dann brauchst du gar nicht spoilern, sondern darfst uns gleich verraten, was es mit Modul 2 auf sich hat. Die Frage, die darüber steht, ist ja, wie entscheiden wir konkret in einer Gruppe?
Genau, also wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Gruppe einbeziehen, ja, also ein operativer Einzelentscheid, damit beschäftigen wir uns jetzt bei Ask Dad quasi nicht mehr. Da gibt es ja auch genug Literatur und Sachen. Also wenn ich jetzt selber vor einem Problem stehe und ich muss jetzt, nehmen wir mal, so ein Klassiker sind für mich so IT-Beschaffungsprozesse, wo ich irgendwie ein System einkaufe und ich entscheide jetzt, welches System ich haben will, dann überlege ich mir vor, diese 100 Funktionen brauche es, die Funktionen gewichtig irgendwie, dann mache ich eine RFP, dann kriege ich die Antworten, dann mache ich überall die Punkte rein, wer was hat. Und im Grunde genommen entscheide ich ja gar nicht, sondern das Excel rechnet mir dann aus, wer die meisten Punkte hat, und dann kann ich mich als Mensch gerade noch dafür entscheiden, ob ich meinem eigenen Excel jetzt Folge leiste oder ob ich sage, auch wenn Excel ausgerechnet hat, der Vendor hat 100 Punkte, ich nehme trotzdem den mit 90 Punkten, weil ich den einfach sympathischer finde. Ja, so. Also das ist ja dann nicht mehr, und da gibt es halt eine Menge Entscheidungshilfen, ne? Also stochastische Dinge, genetische Algorithmen, künstliche Intelligenz, also da gibt es ja eine ganze Menge Zeug, womit ich irgendwas ausrechnen kann. So. Deswegen die operativen Einzelentscheide lassen wir jetzt mal außen vor. Wir kümmern uns quasi um das, wo ich eine Gruppe brauche. So, und was soll dieses Tool 2 jetzt quasi bewirken oder was sind da vielleicht die Vorteile auch? Es geht also, wie ich gerade gesagt habe, nicht um Entscheidungen, wo ich alles irgendwie ausrechnen kann, sondern wo die Entscheidungen eine gewisse Mächtigkeit haben. Na, auch das ist wieder ein subjektives Empfinden. Allein die Auswahl eines Restaurants kann man als sehr komplex ansehen. Man kann es auch als einfach ansehen. Das ist am Ende wieder der Gruppe überlassen. Aber ich habe eine gewisse Mächtigkeit in den Alternativen und ich will vielleicht die Intuition der Menschen auch nutzen. So. Und das sind halt, sag ich mal, eher strategische Entscheidungen, wo man eben unter Ungewissheit lebt und nicht genau weiß. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn ich nicht weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Das heißt, ich delegiere dann diese Entscheidung an eine Gruppe. So, und was passiert jetzt? Welche Gefahren hat denn jetzt so eine Gruppe, wenn die jetzt losläuft und sich ein Bild machen soll und zu einer Entscheidung kommen soll? Also die erste Gefahr, die ich zumindest, du hast es ja vorhin mal angesprochen, bei den größeren Unternehmen sehe oder einfach über Jahre hinweg immer wieder erlebe, ist, dann soll eben diese Entscheidung in so ein Meeting gepresst werden. Das heißt, es fängt jetzt an, dass einer sagt, wir müssen uns mal zusammentreffen und wir müssen jetzt nach einem Termin suchen. Und dann geht das los. Ja, ich habe keine Zeit, ich habe auch keine Zeit. Ja, frühestens in 3 Wochen. Und in 3 Wochen trifft man sich dann. Man denkt, in einer Stunde ist das abgehandelt. Und während des Meetings plötzlich, ach, dies und das und so. Und dann merkt man, es ist doch nichts. Und dann muss man einen Folgetermin machen. Und am Folgetermin ist dann ausgerechnet Paul krank, den irgendwie alle brauchen für das Meeting. Und dann muss man nochmal. Also, ne, es ist endlos.
Und dann sind ruckzuck 3 Monate ins Land gezogen, ohne dass irgendwas passiert ist, ja.
Ganz genau, ganz genau. Und da ist eben die Antwort drauf, versucht es doch mal mit asynchronem Arbeiten. Also, weil da habe ich jetzt, wenn ich jetzt das Tool habe, jetzt kann ich meine Entscheidung ja ordentlich, das Thema, um das es geht, kann ich ordentlich beschreiben. Ich kann natürlich auch, jetzt kann ich zum Beispiel ein 5-Minuten-Briefing machen, um die Leute, die ich da als Gruppe sehe, einmal kurz abzuholen. Die 5 Minuten finden sich vielleicht eher als die Stunde oder die 2. So, und jetzt kann ich sagen, passt mal auf, Leute, für dieses Thema, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal einen Monat Zeit, um Vorschläge zu erarbeiten und zu diskutieren. Und danach stimmen wir ab. So, und in diesem Monat kann jetzt aber jeder, jetzt müssen nicht alle gleichzeitig Zeit haben, sondern jeder kann gucken, wann passt das mir denn in den Kram? Wann habe ich mal Zeit, mich mal eine Stunde dahinzusetzen und mal selber einen Vorschlag zu machen? Oder mir die anderen Vorschläge anzugucken und zu diskutieren. Und dazu brauche ich halt so ein Tool. Also das geht natürlich auch mit allen möglichen gängigen Tools, die wir so haben, ne? Also Concept Board, Miro Board und wie die alle heißen. Aber da habe ich natürlich keine Strukturierung. Also da gibt es manchmal diese Kommentarsachen, die ich da auf so Post-its machen kann und so. Da komme ich gleich nochmal zu. Also es ist aus meiner Sicht nicht dieselbe Qualität wie mit dem Ask Dad Tool. Ja. Also das ist mal der erste Punkt, dass man diesen Entscheidungsprozess strukturiert und auch asynchron ermöglicht. Ne, strukturieren ist sowas, was ich vorhin meinte mit, wir nehmen uns jetzt mal einen Monat Zeit und dann, ne, dann kriegen die Teilnehmer der Gruppe auch eine E-Mail, dass jetzt die Vorschlagsphase begonnen hat und dass sie dann endet und dass man vielleicht nochmal, ne, oder wenn ein Kommentar kam oder so, dann wird getriggert, wie wir das auf anderen Plattformen kennen. Und dann weiß ich aber auch, nach einem Monat fällt der Hammer und dann müssen wir uns halt entscheiden. Ne, das hilft schon mal, in die Gänge zu kommen und überhaupt zu einem Ziel zu kommen. Ein zweiter Punkt ist die Inklusion, sage ich immer, Inklusion, Partizipation. Was wir doch auch oft erleben ist, dass wir in so einem, wenn wir jetzt ein Meeting in Präsenz haben, dann, also wenn ich jetzt keinen guten Moderator habe und vielleicht auch den Anspruch daran, die Leute zu coachen, sodass quasi gleiche Gesprächsanteile da sind, dass die stillen Leute mal zu Wort kommen, weil die oft die guten Ideen haben und so. Ich meine, dann kennen wir, was da oft passiert in diesen Meetings. 10 Leute sitzen drin, aber eigentlich nehmen nur 3 teil und die anderen ist ja halt ineffizient, ist halt weggeschmissenes Geld, sage ich jetzt mal. Und auch das wird natürlich ein bisschen abgefedert, wenn man das Ganze verschriftlicht und asynchron. Wenn ich jetzt sozusagen eben ermögliche, dass die Leute sich auch mal äußern, zum Beispiel auch anonym äußern, das ist halt in einem Meeting halt einfach schwierig. Da müssten ja alle hinter Vorhängen sitzen mit Stimmverzerrer. Ja? Und dieser Umstand, der bringt natürlich auch eine ganze Menge, würde ich sagen, mal Qualität in so eine Entscheidung. Dass nicht alle nur dem Chef nach dem Mund reden, ja, und dass man mal anonym auch da äußern kann, dass man vielleicht glaubt, dass der Vorschlag nicht besonders schlau ist oder dass man da was vergessen hat oder so. Also das sind so Sachen, da wo man die Leute wirklich einbinden kann, dass man ihnen erlaubt, also allein diese Sache, dass jetzt jemand einen Vorschlag machen kann, der jetzt nicht vorher durch den Cheffilter muss, so nach dem Motto, ich habe einen Vorschlag und nee, den Vorschlag aber mal nicht vorbringen, sondern dass die Leute einfach einen Vorschlag machen können, der gleichberechtigt neben allen anderen steht. Der muss ja nicht gewinnen nachher, aber er steht da und kann theoretisch gewählt werden.
Genau, also er sollte nicht von vornherein aufgrund der Personalie irgendwie negativ oder auch nicht positiv behaftet sein. Ne? Also genauso wenig sollte jetzt irgendwie jemand, der, weiß ich nicht, bekannt ist dafür, gute Ideen zu haben, sollten Vorschläge von der Person nicht unbedingt automatisch als, ja, wahrscheinlich besser gesehen werden, sondern neutral auf einer Ebene, ne?
Genau, dass man versachlicht, genau, das meine ich damit. Also wenn man das verschriftlicht, dann versachlicht man die Sache, also auch diese Emotionen, die man kennt, in dem Meeting wieder, ne? Dann einer bringt einen Vorschlag vor und dann einer sofort, ach, das geht doch gar nicht, das ist doch Blödsinn und so. Ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, dass jemand Gefühle hat, das ist ja gut, aber es dauert halt, es kostet ganz schnell mal 10 Minuten, den wieder einzufangen und dann sind 10 Minuten von der Stunde weg von dem Meeting, ja? Und das passiert weniger, wenn ich jetzt das verschriftliche. Dann diese Fokussierung, wenn wir jetzt gerade über das Osterfest reden und einer sagt, ah, ich habe da noch eine Idee zum Weihnachtsfest, dann ist das ja schön, dass das Brainstorming ihn sozusagen kreativ befruchtet hat, aber auch da gehört das wieder nicht in dieses Meeting und auch das passiert dann eben weniger in der Verschriftlichung. Ja, die 10 Minuten werden keinem geklaut. Ne? So. Und das sind eben die Dinge, die zum Beispiel dabei passieren, wenn man das verschriftlich in so einem Tool. Ein dritter Punkt, den wir ja auch oft sehen, oder der, glaube ich, total wichtig ist, wenn es jetzt, die Entscheidungen treffen wir ja, um damit anschließend was zu machen. Also nehmen wir mal, ne, Projektmanagement oder Scrum-Team. Wir entscheiden ja, machen wir es so oder machen wir es nachher anders? So, wenn jetzt eine Entscheidung rauskommt, das hast du vorhin selber auch schon mal gesagt, das ist auch ein Wesen oder eine Besonderheit von Gruppenentscheidungen gegenüber Einzelentscheidungen. Und zwar, wenn wir in der Gruppe entscheiden, dann ist es quasi zwangsläufig so, dass wir Leute, Teile der Gruppe enttäuschen werden. Also wenn wir 5 Alternativen zur Wahl haben, der Witz liegt ja darin, dass wir am Ende eine dieser Alternativen bestimmen, die dann für alle gilt. So, das heißt, es werden Leute dabei sein, die mit dem Ergebnis, das ist nicht deren Liebling. So, und jetzt ist doch aber der Punkt, wie kriegen wir die jetzt dazu, dass die das vielleicht aber verstehen, warum diese Alternative besser ist und wie kriegen wir die dazu, dass die dann trotzdem diese Alternative supporten und da mit dabei sind, obwohl es nicht ihr Liebling war. So, das heißt, da geht es ganz viel um Verständnis für die Auswahl, für den Auswahlprozess. Und da muss ich jetzt gleich nochmal ein bisschen ausholen, wenn ich darf, nochmal kurz einen wissenschaftlichen Exkurs machen. Und da ist es jetzt so, es zeigt sich, dass wenn wir die normalen Wahlverfahren, die wir alle so kennen. Also wir setzen ja zum Beispiel Demokratie, setzen wir mit der Mehrheitswahl gleich. Da heißt es halt im Bundestag, wir haben so und so viele Parteien und ihr dürft ein Kreuz machen, nämlich den ihr haben wollt. Das ist ja das, was wir unter Demokratie verstehen. Dann gibt es das, was wir Agile-Coaches so gerne machen in den Workshops, das berühmte Punktekleben. Wir haben da 5 Post-its an der Wand und jeder kriegt 3 Punkte und dann dürft er machen und auch kumulativ und so weiter. Es gibt so ganz bekannte, berühmte Verfahren, die schon sehr alt auch teilweise sind, ein Condorcet-Wahlverfahren, paarweiser Vergleich, Border-Verfahren, Instant-Runoff-Verfahren. Also es gibt wirklich hunderte von Wahlverfahren. Alle, die ich gerade genannt habe, fallen in eine Gruppe. Und das sind die sogenannten Rangwahlverfahren. Warum Rangwahl? Weil ich quasi nur eine Rangfolge darstelle. Ich sage einfach nur in der Mehrheitswahl, das ist quasi die mit der geringsten Information, weil ich frage einfach nur danach, was ist eure Nummer 1? Über den ganzen Rest will ich nichts wissen. Ne? Wenn ich jetzt Condorcet mache, dann mache ich immer paarweise. Das heißt, ich weiß über die vollständige Rangfolge, Präferenzrangfolge eines jeden was und versuche daraus was zu aggregieren. Nämlich, ich suche nach dem sogenannten Condorcet-Gewinner. Der sich gegenüber allen Alternativen im Stichkampf durchsetzt, der soll auch der Gewinner sein. Das sind übrigens so Methoden, die auch die Linux-Community und Wikipedia einsetzen. Der Punkt ist aber, es kann keines geben, was sinnvoll die Präferenzen der Einzelteilnehmer aggregiert. So will ich es mal nennen. Ja, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die der Arrow damals aufgestellt hat, die man irgendwie erwarten will. Also beispielsweise, wenn sich alle einig sind, dass es die Variante A werden soll, dann muss das Wahlverfahren, dann erwarten wir von dem Wahlverfahren, dass es auch A als Sieger ausrechnet, ne? Also hervorbringt. Wenn sich alle einig sind, dass es A sein soll, dann soll das Wahlverfahren auch bitte A liefern am Ende. Eine zweite Sache ist zum Beispiel, dass wir keinen Diktator haben. Ja? Also es darf keinen geben, der sozusagen das Ergebnis bestimmt. Das erwarten wir auch, sonst brauchen wir die Gruppenentscheidung nicht. Und jetzt haben wir eben festgestellt, also es gibt jetzt noch, je nachdem, wie man das dann auslegt, zwei oder drei mehr Bedingungen, aber es gibt eben quasi, es gibt diesen mathematischen Beweis, dass es kein Rangwahlverfahren geben kann, was zum Beispiel diese Sache mit der Einstimmigkeit und noch was anderes einhält, aber ohne Diktator auskommt. Also wenn es die anderen Sachen einhalten soll, dann muss es einen Diktator geben. Oder umgekehrt, wenn wir keinen Diktator haben wollen, dann haben wir vielleicht das Problem, dass wir uns zwar alle einig sind, dass A rauskommen soll, aber das Wahlverfahren liefert halt nicht A, sondern B. Und also es gibt quasi kein gutes Rangwahlverfahren, will ich es mal verkürzen. Ja, so, und gibt es jetzt eine Auswahl oder gibt es jetzt einen Ausweg oder sind wir jetzt doomed? Ja, es gibt sozusagen eine Auswahl, es gibt diese Bewertungswahlverfahren. Im Englischen heißt das Range Voting oder Score Voting. Und der entscheidende Unterschied ist sozusagen, also nicht, dass die jetzt ohne Fehler werden, ne? Also auch da gibt es wieder hunderte, keine Ahnung was, verschiedene Arten, das dann zu tun. Aber, und die haben auch alle ihre Vor- und Nachteile, aber was der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Verfahrensarten ist, ist, dass ich bei einem Rangwahlverfahren eben nur eine Reihenfolge bekomme. Wie gesagt, Mehrheitswahl hat die wenigste Information. Ich weiß einfach nur, was auf Platz 1 bei jedem liegt und der Rest ist mir egal. Bei den anderen Verfahren habe ich wenigstens über alle Rangfolgen sozusagen eine Information. Aber ich weiß eben nicht, ob die Alternative, die auf Platz 5 meinetwegen gelandet ist, ob das jetzt eine Alternative ist, die auf Platz 5 ist, weil sie knapp hinter der 4 ist, und eigentlich auch ganz okay. Oder ob die 5 schon eine ist, wo ich sage, ey, alles nur das nicht. Das geht gar nicht. Das weiß ich nicht. Die Information habe ich nicht. Und bei einer Bewertungswahl habe ich diese Information. Weil ich jetzt nämlich jede Alternative bewerten sollte, müsste, könnte. Ich kann mich auch enthalten.
Heißt konkret also jetzt zum Beispiel, ich habe eine Auswahl zwischen 10 Optionen und kann die jeweils mit 1 bis 5 zum Beispiel bewerten.
Ganz genau. Das ist auch das, was wir nämlich aus dem Internet kennen. Ne? Bei Amazon die 5 Sterne oder bei IMDb oder was auch immer. Ich habe eine Skala und auf der Skala bewerte ich die alle. Ne? Also nehmen wir mal an, wir haben 3 Eissorten, Erdbeer, Vanille, Schoko, keine Ahnung. Wenn ich ein Rangwahlverfahren mache, meine einfache Mehrheitswahl, dann frage ich, wer ist für Erdbeer, Hände hoch und dann zähle ich einmal durch. Ne? Dann weiß ich aber nur die Präferenz 1. Wenn ich paarweise einen Vergleich mache, dann lasse ich Erdbeer gegen Schoko antreten, Erdbeer gegen Vanille und so weiter und dann gucke ich am Ende, ob da was rauskommt. Und da kann eben dummerweise zum Beispiel der sogenannte Condorcet-Zyklus rauskommen, nämlich dass am Ende das intransitiv ist und wir haben gar keinen Gewinner, weil alles ist im Kreis besser als der andere. Ja, so ist auch wieder unbefriedigend. Bei einer Bewertungswahl fange ich jetzt eben an und gebe jetzt sozusagen, jeder bewertet Erdbeere auf einer Skala von 1 bis 10 von mir aus, jeder bewertet Vanille auf einer Skala von 1 bis 10 und jeder bewertet Schoko. Und jetzt weiß ich am Ende, ob Schoko nur so ein bisschen abgeschlagen ist oder ob kein Mensch das wirklich will. Ja? Und diese Zusatzinformation, also es ist quasi der Übergang von der ordinalen Messskala zur kardinalen Messskala. Jetzt kann ich sozusagen die Abstände zwischen den Alternativen auch wissen. Und diese Zusatzinformation, die löst halt viele Dinge auf und macht halt auch, also bringt bei den Leuten eine höhere Akzeptanz hervor, weil sie jetzt plötzlich verstehen, warum das so ist. Ich gebe mal ein ganz, finde ich, tolles Beispiel, weil es eben wirklich genau damit zu tun hat. Also wir haben damals Ask Dad bei der Entwicklung von Ask Dad brauchten wir ja auch ein Logo. Also habe ich die Marketingagentur gebeten und habe gesagt, entwerf doch mal bitte ein Logo. Die haben dann so 10 Varianten, sage ich jetzt mal, entworfen. Und daraufhin habe ich dann über Ask Dad abstimmen lassen. Ich habe einfach eine Gruppe an Leuten zusammengestellt, wo ich denke, die haben so ein bisschen Gefühl für Design und so weiter. Und jetzt habe ich die das diskutieren lassen, die 10 Logos. Und auch abstimmen lassen. Und am Ende war es so, dass meine Favoriten waren leider sehr weit abgeschlagen. Ja? So, jetzt das heißt, es ist ja mein Baby. Ich habe das Ding finanziert, ich habe es beauftragt, ne? Ich will das haben und habe jetzt aber nicht mein Logo bekommen. Ich konnte mich aber wirklich sehr gut damit arrangieren, weil ich vorher die Argumente gelesen habe, warum die das gut finden und weil ich nachher in der Skala gesehen habe, dass meine Logos nicht irgendwie Platz 2 waren und ganz knapp oder so, sondern die waren so weit weg von den anderen, dass ich quasi verkürzt kann man sagen, ich habe die geliebt, aber wenn alle anderen die hassen, dann kann ich mich damit viel besser arrangieren. Jetzt kickt sozusagen der Motivator Relatedness rein und er sagt halt, ey Leute, wenn ihr das aber alle so schlecht findet, okay, dann gehe ich euren Weg, dann bin ich dabei, dann verstehe ich das. Und diese Zusatzinformationen habe ich halt nur bei der Bewertungswahl. Und das ist vielleicht nochmal so ein ganz wirklich essentieller Punkt. Ich habe jetzt sehr viel so über den Hintergrund erzählt. Das muss man ja vielleicht auch gar nicht im Einzelnen alles verstehen. Die Wirkung davon ist aber eben, dass ich einen höheren Buy-in habe von der Mannschaft. Die Mannschaft geht den Weg, der da rauskommt, eher mit und unterstützt auch mal eine Alternative, die nicht ihr Liebling war, als wenn ich das so klassisch abstimme.
Und das, was du gerade auch noch gesagt hast, das Beispiel jetzt mit eurem Logo und dass deine Präferenz dann eben nicht so gut angekommen ist oder nicht so gut bewertet wurde, da fällt mir einfach ein, dieses so, ne, wenn du dich zwischen zwei Sachen nicht entscheiden kannst, dann wirf halt eine Münze. Nicht, um dich dann der Entscheidung der Münze zu beugen, sondern weil du dann weißt, worauf du eigentlich wirklich hoffst, also was du wirklich willst, ne? Also dir selber mit deiner Entscheidung auch weiterzuhelfen. Kann ja auch ein Entscheidungstool sein, ist vielleicht in der Gruppe nicht optimal, aber wenn man selber sogar zwischen Optionen steht, kann das sehr hilfreich sein, ja.
Ganz genau. Ja, und letzter Punkt vielleicht, also weil du hast mich ja vorhin mal gefragt, was ist jetzt sozusagen eigentlich der, warum gibt es dieses Modul 2, ne? Also was adressiert das eigentlich und was löst das eigentlich? Und wir haben jetzt eben schon davon gesprochen, dass Asynchronität vielleicht ganz gut ist, weil es Emotionen rausnimmt und weil man überhaupt mal zu Potte kommt. Verschriftlichung ist gut, weil es eben sozusagen versachlicht und fokussiert. Jetzt haben wir gerade davon gesprochen, dass es vielleicht einen höheren Buy-in hat, also ne, die Leute besser auch mitziehen mit einem Ergebnis, was sie vielleicht nicht ihr Liebling war, dass überhaupt ein faires Ergebnis rauskommt, weil ich den richtigen Warnmechanismus nehme. Es gibt aber noch einen Punkt und der ist, wenn du so willst, auch zutiefst agil. Nämlich, kann ich jetzt mal aus meinen vergangenen Entscheidungen mal lernen? Ja, das ist ja das, was ich im Agilen habe, evidenzbasiertes Vorgehen. Ich, in der Retrospektive gucke ich auf den letzten Sprint und ich will ja keine Diskussion über Meinungen, sondern ich will ja eine Diskussion über Fakten. Ich will ja einfach gucken, was ist denn passiert? Wir haben 10 Stories zugesagt, aber nur 8 geliefert. Das ist halt einfach ein Fakt und lasst uns darüber reden. Ja, da geht es nicht um Meinung. Es geht nicht darum, ob das gut oder schlecht ist, sondern es geht darum, wir haben es halt nicht gemacht. Ja, so. Wie mache ich das mit Entscheidungen? Und da jetzt auch wieder einen typischen Fall aus dem Konzern. Lenkungsausschuss. 4 Wochen vorher werden alle verrückt. Oh Gott, dann werden irgendwie Folien gemalt, eine Folienschlacht passiert. In zahlreichen bilateralen Zyklen wird dann irgendwie die Folien da zurechtgezimmert. Auf Seite 3 wird blau gegen grün getauscht. Auf Seite 8 wird die Schriftart nochmal größer gemacht. Alles irgendwie, weil irgendwer denkt, das wäre jetzt so wichtig. Und am Ende hat man dann einen Foliensatz und zum Lenkungsausschuss kennt den eigentlich jeder schon. Das ist eigentlich, ist das Meeting schon fast überflüssig. Und da sind wir wieder bei asynchronem Arbeiten, weil es irgendwie jeder schon kennt und die Entscheidung schon fast feststeht. So, was passiert dann? Dieser Foliensatz wird im SharePoint abgelegt. Da liegt er dann, das ist wunderbar. Das heißt, man kann im Nachgang, kann man sehen, was sozusagen bei rausgekommen ist. Das Ergebnis kann man sich angucken. Aber was man nicht hat, ist die Genese. Man weiß nicht, dass auf Seite 3 früher blau stand statt grün. Oder warum das auch geändert wurde. Was man auch vielleicht nicht weiß, ist, wie lange haben wir denn jetzt eigentlich rumgedoktert an diesen Folien? So, und wenn ich halt eben ein Tool verwende, wo ich das sozusagen verschriftliche, wo ich diesen Prozess abbilde, dann kann ich natürlich anschließend mal dahergehen und mir solche Fragen mal stellen. Ich kann zum Beispiel mal analysieren und sagen, für Personalentscheidungen, wie lange lassen wir uns eigentlich die Vorschlagsphase, wie lange ist die eigentlich so im Durchschnitt? Und ist die vielleicht länger als die Entscheidung für, wo gehen wir heute Mittag essen? Ja, oder ist es vielleicht andersrum? Das sind ja dann Dinge, die mir wieder Informationen liefern, mit denen ich wieder was anfangen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, in Abteilung A werden Entscheidungen immer mit der Skala 1 getroffen, in Entscheidung B immer mit der Skala 2 und in der A läuft es vielleicht gut, in der B nicht so, dann probiert doch mal eine andere Skala aus. Ich könnte anfangen, meine Cycle Times zu messen. Ich könnte anfangen, mal zu gucken, in meiner Abteilung sind 50 Leute und bei allen Entscheidungen, die nach dem konsultativen Gruppenentscheid laufen oder nach dem konsultativen Einzelentscheid von mir aus auch, also wo ich wirklich die Gruppe um Vorschläge bitte, nehmen aber immer nur dieselben 5 teil. Das ist ja auch mal eine Info, mit der ich aber was anfangen kann.
Ja, finde ich richtig gut.
Ja, also dieses Analysieren des Entscheidungsprozesses, das kann ich halt erst machen, wenn ich für den Entscheidungsprozess ein Tool habe, was diese Informationen auch irgendwie bereithält dann für mich.
Und ohne die Analyse könnte ich ihn wahrscheinlich auch nicht vernünftig verbessern.
Ja, das meine ich damit, ne? Also das ist doch der Witz. Guck mal, Entscheidungen sind für mich so zentral, weil das ist das Bindeglied zwischen der Ablauforga und der Aufbauorga. Immer wenn jemand sich auf den Weg macht von A nach B, wird er unterwegs an Wegstellen kommen und Entscheidungen treffen müssen. Und diese Entscheidungen sind manchmal bei ihm verortet, manchmal aber auch außerhalb von ihm in seinem Scrum-Team oder sogar außerhalb des Scrum-Teams oder ne, was auch immer. Ich nehme jetzt Scrum immer nur als Beispiel. Ja,
ja, passt ja für mich sehr gut.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das heißt, diese Entscheidungen, die fallen ständig an und das ist trotzdem etwas, was wir so stiefmütterlich behandeln, weil wir es eben uns nicht bewusst machen, nicht Transparenz machen und nicht ein Tool nutzen, um den Entscheidungsprozess zu strukturieren und dann mal auch zu analysieren. Natürlich muss man festhalten, dieses Strukturieren und dieses Aufschreiben und so, das ist natürlich auch ein Aufwand. Also ich mache natürlich vielleicht auch das jetzt nicht mit jeder Entscheidung, ja, weil wenn es banal ist und quasi keine Betroffenen gibt, kaum Kopplung und nicht komplex ist, dann muss ich das ja auch nicht machen. Aber es ist vielleicht sinnvoll, sich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen und es einfach für gewisse Dinge mal zu tun, wenigstens mal eine Zeit lang. Wenn man dann anschließend Fakten hat, die einem belegen, dass man das alles gar nicht braucht, das ist ja dann auch gut. Aber dann hat man wenigstens einen Beweis.
Ja, auch mit Blick auf die Zeit, Ulrich, vielen, vielen Dank für deine sehr ausführlichen Ausführungen dazu. Ich finde es super spannend und ich habe vor allem eine ganze Menge für mich auch mitgenommen. Ich musste in vielen, vielen Situationen auch öfter mal daran denken, wie das so bei uns läuft im Konzern, wie Entscheidungen getroffen werden und auch dieses Beispiel, dass wir eben halt dann 3 Wochen lang keinen Termin finden und dann kommen wir nicht zum Schuss und dann beim nächsten Termin jemand krank und ne, ganz schnell sind irgendwie ein paar Monate ins Land gegangen, ohne dass wir vorangekommen sind. Ich glaube, die Situation kennen viele, vor allem die in Konzernen arbeiten und den Ansatz einfach mal evidenzbasiert halt uns unsere Entscheidungsprozesse anzugucken, Fakten zu sammeln und dann zu analysieren, wie können wir die eigentlich optimieren, finde ich total großartig.
Ja, super, freut mich, weil das ist die Idee hinter dem Ganzen, genau, ne, dass man da mal einen Griff dran kriegt, genau.
Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich gehe davon aus, dass wir sie auch wieder in 2 Teile aufteilen werden. Wir haben jetzt auch schon wieder sehr viel Rohmaterial zusammengekommen, aber es war auch wirklich sehr spannend. Also vielen lieben Dank Schön. Und dir noch einen schönen Tag.
Danke, dir auch.
Und danke allen, die uns bis hierhin zugehört haben. Euch auch einen schönen Tag und ich freue mich drauf, euch in der nächsten Folge wieder zu hören. Bis dann. Tschüss.